Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid Podcast. Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen beim Zelluloid Podcast Nummer 24. Mein Name ist Philipp Jordan. Ich habe heute mit mir den oben bleibenden und ich habe ihm versprochen, gewisse Worte beim Vorstellen von ihm nicht zu benutzen. Deswegen eine Alliteration wieder. Spätzle, Kalil.
Da fällt mir nur ein, tu ihn unten rein.
Aha. Das ist jetzt, kapiere ich nicht ganz, aber lassen wir das einfach mal so stehen. Dann haben wir aus dem wunderschönen Dortmund, auch als Dorfdisco Don bekannt und gerade eben aus der Reserve gelockt, weil er dachte, wir nehmen 2 Stunden später auf, den wunderschönen und liebgewonnenen und von vielen verehrten Carsten Pohl.
Hallo, ich versuche besonders schnell zu sprechen, um die Energie, die ich habe, in den Podcast zu übertragen. Hier ist Google Street View total an. Leider sind alle Häuser verpixelt, bis auf meins. Man kann direkt in meine Bude gucken. Und jeder, der reingeguckt hat, nein, ich habe jetzt sogar schon einen Flachbildschirm-Fernseher.
Du hast jetzt was für einen Fernseher?
Einfach vergessen.
Okay, und wir haben heute einen Gasthörer wieder mal. Und dieses Mal ist das Michael Mayer. Herzlich willkommen.
Guten Abend. Ja, hallo.
So, wir sind alle tipptopp vorbereitet. Wir haben uns noch nie so lange vorbereitet. Ich habe ein halbes Buch geschrieben und mehreren Lektoren zum Lesen geben, bis ich das perfekte Konzept und die perfekten Filme und alles rausgesucht habe. Es wird ein Roundup-Podcast, sprich, wir werden über Filme sprechen, die wir in letzter Zeit gesehen haben, aber wir fangen an, wie wir es inzwischen schon gewöhnt sind, mit dem Gasthörer, der uns 3 Filme vorstellen wird. Michael, fang an.
Ja, also wie du es vielleicht schon befürchtet hast, mache ich so ein bisschen eine Asia-Ecke heute. Und ich fange mal an mit einem, wo ich hoffe, dass ihr das auch kennt, und zwar Kikujiro Sommer von und mit Takeshi Kitano. Sagt dem was? Sagt das einem was?
Victor wäre bei zumindest, soweit ich weiß, der Asien-Experte gewesen.
Ja, aber deswegen habe ich eigentlich auch gehofft,
Der lässt sich übrigens entschuldigen. Er muss auf einer Modenschau, warte mal, er hat es mir geschrieben, wie heißt es nochmal? Boys That Look Like Girls in Berlin heute aufs Laufband. deswegen kann er nicht. und lässt sich entschuldigen. Aber Kalil, kennst du den?
Ja, ich springe mal kurz für den Kalil ein und sage nein.
Okay, das ist hier durchgeplant wie nichts. Aber Michael, erzähl doch mal ein bisschen, worum es in dem Film geht und was dir daran so gut gefallen hat. Hallo?
Ja, also erstmal, Takeshi Kitano ist einfach ein bisschen Begriff, oder?
Was
der immer diese fiesen Yakuza-Filme macht, vielleicht mal was gesehen. Der Regisseur? Takeshi Kitano.
Nee, welche Filme hat er denn sonst noch gemacht?
Zum Beispiel Brother. Oder, was hatten wir denn noch? Brother, das war so ein fieser, finsterer Yakuza-Film. Oder hier Satuichi, so ein Samurai-Ding. Also der ist eigentlich relativ bekannt in Deutschland, aber gut.
Ja, viel wichtiger, der hat Battle Royale gemacht.
Ja, nee, da hat er mitgespielt, stimmt.
Ach so, okay.
Da war er dieser lustige Lehrer, der mal die Kinder umgebracht hat und das Ganze kommentiert hat. Genau, aber der ist das. Oh, und okay. der hat hier ausnahmsweise mal so einen etwas lustigeren Film gemacht. Und ist halt so ein bisschen so ein Roadmovie um einen kleinen Jungen, der bei seiner Großmutter lebt. Und seine Mutter wohnt in einer anderen Stadt und er möchte sie halt irgendwie im Sommer gerne mal besuchen. Und dann zieht er halt alleine los, hat ein bisschen Geld und unterwegs trifft er dann halt so ein etwas zwielichtiges Pärchen, und weil halt die Frau von diesem Pärchen meint, dass der Junge nicht alleine losziehen kann, schickt sie halt ihren Mann mit. Das ist eben Takeshi Kitano. Und der verzockt als erstes das Geld von dem Jungen, und die beiden reisen dann halt irgendwie so mehr schlecht als recht durchs Land, um eben diese Mutter zu suchen, treffen dabei ein bisschen abenteuerliche Geschichten und versuchen halt auch immer irgendwie eine Mitreisemöglichkeit zu finden, indem sie zum Beispiel spitze Steine auf die Straße legen, dass die Autos dann irgendwie einen Unfall bauen und so Späße. Und das Ganze ist halt, ja, das ist schon ein bisschen lustiger, aber es schwingt halt immer so eine gewisse Melancholie mit. Und ist einfach sehr schön. Takeshi Kitano hat halt auch immer seine sehr minimalistische Mimik. Falls ihr den schon mal gesehen habt, der bewegt sein Gesicht fast gar nicht, hat auch selten irgendwie mal Text, und der Junge guckt auch immer so ein bisschen komisch, und die geben halt einfach ein schickes Paar zusammen. Und da reisen sie dann irgendwie durchs Land und suchen diese Mutter. Hat auch ein etwas so dramatisches Ende. Und ist einfach ein sehr schöner Film. Also kann ich nur empfehlen, schöne Musik.
Ist es denn mehr ein Drama oder eine Komödie? Alles, oder? Toll gemacht. Sorry, nochmal.
Das ist mehr eine Komödie mit so einem melancholischen Unterton. Da schwingt immer so eine gewisse Melancholie mit, aber eigentlich ist der ganze Film sehr lustig und doch so ein bisschen so zu Herzen gehend.
Und wie hieß der Film jetzt nochmal genau?
Kikujiro Sommer.
Kikujiro Sommer, okay.
Der lief auch schon öfter im Fernsehen. Hab da vielleicht mal zufällig irgendwo erwischt. Okay. Ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube von 99.
Ah, okay.
Ja.
Klingt auf jeden Fall interessant. Ein Film mit Herz.
Ja. Ja, auch sehr schöne Musik und überhaupt, kann ich nur empfehlen.
Ah, cool.
Ja.
Cool. Gut, dann mach mal den zweiten Film.
Ja, gut, dann wechseln wir mal nach Korea rüber. Und da ich so überhaupt gar kein Koreanisch kann, werde ich jetzt wahrscheinlich auch sämtliche Namen und überhaupt alles falsch aussprechen, aber gut. Und zwar heißt der Film Binjip, ist von 2004 und von einem Regisseur, der heißt Ki-duk Kim. Den hat man vielleicht auch irgendwie schon mal gehört. Da gibt es auch in Deutschland ein paar auf DVD. Zum Beispiel, wie heißt der? Siom, die Insel. Aber gut, da spielt auch unter anderem diese Koreanerin aus Lost mit.
Siun oder wie sie hieß?
Genau, Seung Yong Lee oder so heißt sie. Und er spielt halt diese Koreanerin bei Lost. Ne?
Okay.
Ja, und die spielt hier die weibliche Hauptrolle. Und es geht quasi um einen jungen Mann, der bricht immer in so leerstehende Wohnungen ein und übernachtet da halt, und während er da ist, wäscht er Wäsche oder repariert einfach mal ein paar Sachen, um den Leuten halt so einen gewissen Gegenwert dafür zu geben, dass er da halt die Nacht geschlafen hat. Und irgendwann bricht er halt wieder in eine Wohnung ein, und da ist aber dann plötzlich eine Frau, die offensichtlich gerade ziemlich übel misshandelt wurde. Und ja, die tasten sich halt so ein bisschen langsam aneinander ran. Sie reden dabei halt kein Wort. Die beiden reden den ganzen Film über eigentlich gar nicht. Das ist sehr schön gemacht. Und irgendwann taucht aber auch ihr Mann auf. Das gibt dann halt so ein bisschen Spektakel, weil der halt auch sehr eifersüchtig und besitzergreifend ist. Und letztendlich haut dann der andere Typ mit ihr ab. Und ja, dann ziehen sie halt gemeinsam durch verschiedene Wohnungen, machen hier und da ein bisschen was wie er vorher. Und natürlich werden sie dann halt von dem Mann verfolgt, und die Polizei ist damit auch nicht so ganz einverstanden, und das gibt halt entsprechend Probleme. Und das ist halt wie halt auch so eher so eine Liebesgeschichte, alles sehr, sehr ruhig, und wie halt die beiden reden halt überhaupt kein Wort miteinander. Und das ist auch sehr schön gemacht.
Aber das verwirrt mich jetzt so ein bisschen. Gibt es denn Dialoge in dem Film?
Es gibt Dialoge in dem Film, die anderen Figuren reden alle, nur eben die beiden Hauptfiguren nicht.
Also mit anderen, aber nicht miteinander, oder?
Nein, sie reden auch nicht mit anderen. Also sie schreit irgendwie einmal ins Telefon, als sie mit ihrem Mann telefoniert. Beziehungsweise, also sie sind am Telefon, er redet die ganze Zeit, und am Ende schreit sie einmal ins Telefon und legt auf. Und das ist dann auch quasi schon der ganze Text, den die beiden haben. Und deswegen ist das halt auch so schön, wenn man dann so die Beziehung von den beiden sich so ein bisschen entwickeln sieht und überhaupt. Das ist alles sehr, sehr schön und überhaupt. Ja.
Cool.
Habt ihr da irgendwie mal überhaupt noch gar nichts von gehört?
Nee, ich bereue echt tierisch, dass der Viktor heute auf dem Laufsteg seine Hüften schwingt, weil der hätte da bestimmt wahrscheinlich, ich sag jetzt einfach mal, er kennt den Film sicher.
Ja, bestimmt. Also das würde mich wundern, wenn nicht.
Im koreanischen Kino bin ich nicht so ganz bewandert. Ich habe nur wenige Filme gesehen, zum Beispiel The Host.
Ja.
Und ich glaube, Appleseed war, glaube ich, so ein koreanischer animierter Film, richtig?
Ich würde jetzt eher schätzen, ein japanischer, aber gut.
Würde ich auch schätzen.
Ja, weil normal ist das ja ein Manga von denen. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Verfilmung aussieht.
Ja, aber ich dachte, Mangas hätten die Japaner von den Koreanern geklaut. Allein schon das Wort. Nee. Aber ich bin nicht sicher. Habe ich nur irgendwann mal gelesen. Wahrscheinlich ist es falsch.
Gefährliches Halbwissen.
Korrekt.
Okay, ich weiß es da jetzt auch nicht so genau. Ich würde raten, dass es japanisch ist. Aber egal. Gut, aber schön, dass du The Host erwähnst. Da kommen wir nämlich dann auch bald zum dritten Film. Wollen wir da weitermachen oder wollt ihr zu dem jetzt noch was sagen? Aber da ihr den nicht kennt, nehme ich an.
Genau.
Ja gut, dann kommen wir zum dritten. Da habe ich jetzt ein bisschen geschummelt, weil eigentlich sind es 3 Kurzfilme, die zusammengepackt wurden unter einem Titel. Und zwar haben diese 3 Kurzfilme eigentlich nur gemeinsam eine Stadt und die ist auch der Titel. Das Ganze heißt Tokio und ist halt von 3 Regisseuren, unter anderem der Yoon Ho-bong, der auch diesen The Host gemacht hatte. Und eben auch ein Franzose, dessen Namen ich jetzt wahrscheinlich auch falsch ausspreche, der heißt irgendwie Leo Carra oder so. Den kennt bestimmt auch Victor wieder. Und eben Michel Gondry, den ihr bestimmt alle kennt von so Sachen wie Eternal Sunshine of the Spotless Mind oder Science of Sleep. Mhm. Ja?
Ja.
Gut, ja. Und ja, die haben halt alle zum Thema Tokio je einen kleinen Kurzfilm gemacht. So, keine Ahnung, das Ganze geht dann zusammen 112 Minuten. Und ich sag mal, beim ersten von Michel Gondry geht's halt um ein Pärchen, das aus der Provinz nach Tokio kommt, weil er ist so Nachwuchsregisseur und hat ein Porno-Kino gefunden, wo sein erster Film gezeigt wird und er erwartet sich da irgendwie so einen kleinen Durchbruch von. Und er beißt sich dann halt auch so ein bisschen mit Nebenjobs durch, während sie sich irgendwie nutzlos fühlt und überhaupt nicht klarkommt und auch in den Nebenjobs versagt und dann vergisst das Auto umzuparken, es wird abgeschleppt und all so Geschichten. Und aus dieser ganzen Situation vollzieht sie dann eher unfreiwillig einen ziemlich krassen Lebenswandel, so ein bisschen die Fliege mäßig. Aber was da genau passiert, erzähle ich jetzt mal nicht.
Aber es ist auch eine Metamorphose.
Ja, es ist auch eine Metamorphose, eine ziemlich interessante sogar. Und als zweites ist dann von diesem Leo Carra ist ein Film, der heißt Merde. Und zwar geht es da um einen komischen Typen mit einem lustigen Bart und einem grünen Anzug, der in Tokio halt aus dem Kanal steigt und die Stadt terrorisiert, indem er zum Beispiel anderen Leuten die Zigaretten klaut und in Kinderwagen schnipst oder einem Einbeinigen die Krücke klaut. Und das ist erstmal noch relativ harmlos, aber dann irgendwann in seinem Kanal findet er halt Handgranaten und terrorisiert dann halt so richtig schlimm die Stadt. Das Ganze wunderbar überlegt mit Original-Godzilla-Sounds. Und er wird halt irgendwann auch vom Militär gefasst und es kommt zu einer ziemlich skurrilen Gerichtsverhandlung, wo dann eben auch ein Anwalt auftaucht, der als einziger Mensch auf der Erde seine Sprache spricht und da tun sich dann halt auch so ein bisschen die Motivation von ihm auf und so weiter. Und ja, kommen wir zum dritten. Also es geht da quasi in diesem Film von diesem Menschen, der The Host gemacht hat, um einen Hikikomori. Wisst ihr, was das ist?
Nein.
Ist das so jemand, der immer zu Hause rumsitzt?
Richtig, das ist so, sind so diese Japaner, die sich die Angst vor der Gesellschaft haben oder so oder damit einfach nicht zurechtkommen und sich dann ihr Leben lang zu Hause einschließen und da, keine Ahnung, Bücher lesen, Videospiele spielen. Das ist
ein Film für Carsten.
Ja,
ich finde es sehr beängstigend, dass Carsten weiß, was das ist. Also.
Das frage ich mich übrigens auch, woher du das weißt, Carsten.
Ich weiß nicht, ich weiß sowas. Keine Ahnung.
Wurdest du in Japan so genannt?
Nein. Da wurde ich der bärtige, die bärtige Langnase genannt. Keine Ahnung.
Die bärtige Langnase.
Jetzt haben wir ihn unterbrochen. Mach weiter.
Ja. Naja, jedenfalls geht es um diesen Typen, der halt irgendwie 10 Jahre nicht mehr vor die Tür gegangen ist. Und der hat halt sein ganzes Leben komplett geordnet. Da stapeln sich die Schachteln und alles. Und er bestellt sich halt jeden Samstag eine Pizza.
Und das macht er auch wieder. Und dann kommt da halt die Pizzalieferantin, steht bei ihm an der Tür und während er irgendwie bezahlen will, gibt es ein Erdbeben und sie fällt bewusstlos um. Und sie liegt dann halt da an der Erde. Und er versucht halt irgendwie, sie aufzuwecken, ohne sie berühren zu müssen, und sprüht ihr so ein bisschen Wasser ins Gesicht und so Späße. Und irgendwann sieht er dann, dass sie auf dem Oberschenkel tätowiert einen Koma-Knopf hat. Und dann traut er sich da halt irgendwie drauf zu drücken und dann springt sie auch auf und ist wach. Und sie geht dann halt und er braucht erstmal ein paar Tage, um sich davon wieder zu erholen. Und dann wird ihm aber klar, dass er die wohl eigentlich ziemlich super findet und möchte sie halt wiedersehen. Versucht das auch, indem er sich noch eine Pizza bestellt. Aber es klappt nicht, weil sie wohl den Job gekündigt hat. Und damit ist er halt gezwungen, das erste Mal seit 10 Jahren rauszugehen und irgendwie draußen nachzusehen, ob er sie nicht irgendwie auftreiben kann. Hat so von ihrem Chef so grob die Adresse. Und das große Ding ist halt, dass er einfach nur versucht, vor die Tür zu gehen, was aber ziemlich toll umgesetzt wurde. Ja, habt ihr wahrscheinlich auch noch nichts von gehört?
Khalil?
Nein. Okay.
Nein.
Nee, ich finde es ja super, wenn mal jemand wirklich Filme vorstellt, die wir gar nicht kennen, dann können wir zwar nicht so viel reden, aber wir reden ja dann am Ende des Podcastes genügend. Gibt es einen Grund, dass du 3 asiatische Filme hast? Hast du da eine besondere Vorliebe zu asiatischen Filmen?
Naja, ich studiere Japanologie, da ist das vielleicht naheliegend.
Ah, okay. Ja. Das ist natürlich sehr hilfreich auch, um die Symbolik und die Sprache von asiatischen Filmen zu verstehen.
Ja, ein bisschen hilft.
Weil,
ja.
Also ich gebe zu, also ich habe mich anfangs mit dem japanischen Film schon ein wenig schwer getan. Also jetzt nicht unbedingt mit die 7 Samurai oder so, sondern also generell so gerade diese etwas abstruseren Sachen, die halt von Westler nicht unbedingt zugänglich sind, einschließlich des asiatischen Humors. Der oft für Westler nahezu komplett unverständlich ist.
Ja gut, auf den Humor konnte ich schon länger, aber was ich mir halt zum Beispiel auch nicht so richtig angucken kann, sind halt immer so diese Pathos-Geschichten, wo dann so völlig übertrieben, pathetisch und so weiter, ne? So dieses große Tamtam, was ja oft sein muss. Und da werde ich auch nicht so richtig warm mit. Aber ansonsten, ja, klappt es ganz gut.
Okay, cool. Dann bedanke ich mich bei Michael für die 3 Filme und da ist bestimmt auch für den Hörer den ein oder anderen was dabei und wir gehen zum Tagesprogramm über, zum Tagesgeschehen und das wäre ein großes Roundup, wo wir einfach Filme besprechen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Wir werden den zweiten Teil zu den Gruselszenen partiell oder in einem ganzen Podcast verpackt nachreichen, wenn Victor nicht mehr modelt. Carsten, du lachst so dreckig, dann fang du doch mal an.
Ja, okay. Da ja wir schon sehr lange keinen Roundup mehr hatten, konnte ich ordentlich tief in die Schublade greifen von alten Filmen, die ich gesehen habe, die aber mehr oder weniger dann doch aktuell sind. Zum Beispiel, ich weiß nicht, in manchen Kinos, also die eher später das Programm haben, läuft der noch, habe ich Day and Night gesehen, aber Night halt mit K, also wie der Ritter und nicht wie die Nacht. Und das ist halt eine, wie soll man das sagen, schräge Actionkomödie mit Tom Cruise und Cameron Diaz. Bevor ich da groß die Story erkläre, natürlich irgendwie diese klassische Frage, habt ihr den denn schon gesehen?
Nein, ich habe so schlechte Sachen drüber gehört, dass ich gedacht habe, den nehme ich mir mal als dritten Film mit, für den ich sowieso nicht zahlen muss.
Okay, ja, also besonders gut ist er auch nicht und ich habe auch sehr viel Schlechtes darüber gelesen, aber so schlimm war er dann nicht. Also er ist eigentlich sehr gut schaubar, er hat einen gewissen Humoranteil. Also es geht um, ohne jetzt groß, ich meine, das hat man ja eh schon in den Trailern gesehen, um Tom Cruise, der halt ein, wie soll man es sagen, ausgerückter oder auch verrückter Geheimagent ist, obwohl das ist nicht so ganz hundertprozentig klar, ob der jetzt tatsächlich eine Agenda hat oder ob er jetzt gegen das amerikanische CIA kämpft. Und er in einem relativ berühmten Beginn des Films, den man schon in ziemlich jedem Trailer gesehen hat, besteigt er halt zusammen mit Cameron Diaz und sonst nur Agenten ein Flugzeug. Das Flugzeug ist dann aber tatsächlich mit CIA-Agenten voll und die wollen halt Tom Cruise zurückführen. Und das gelingt halt nicht, weil Tom Cruise halt einfach der bedeutend fähigere Agent ist und mehr oder weniger das gesamte Flugzeug unter seine Kontrolle bringt. Das Ganze kriegt Cameron Diaz gar nicht mit, weil die ganze Zeit typisch. Warum kriegt die das nicht mit, könnt ihr sicherlich erraten, aber sie saß auf der Toilette und sie kommt dann halt wieder aus der Toilette raus und da gibt's halt diese so eine relativ klischeehafte Szene, wie halt die ganzen Agenten halt so aussehen, als ob sie schlafen würden. Tatsächlich hat sie aber gerade Tom Cruise alle K.O. gehauen oder auch erwürgt oder das Genick gebrochen. Naja, der Flieger stürzt ab und ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen. Es ist halt eine ganz seichte Actionkomödie, die man sich ganz problemlos anguckt. Kann. Und mir hat sie eigentlich ganz gut gefallen. Ich befürchte halt nur, dass entweder Filme mit Tom Cruise oder Cameron Diaz garantierte Flop-Garantien sind, denn selbst den einen Film davor, The Box, hatte ich auch gesehen. Das war halt auch so ein Cameron Diaz-Film und der ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch an den Kinokassen eher abgestürzt. Und ja, warum der jetzt ganz besonders schlecht war, also kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ich habe bisher noch nicht zum Vergleich, es ist ja immer relativ typisch, dass wenn irgendwie so ein Film rauskommt, dass es gleich immer so einen zweiten Film gibt. Wie zum Beispiel A-Team und Losers gab es halt zu Night and Day auch Killers. Mich Heigel, deren Vorname mir nicht einfällt, und dem Amerikaner, dessen Namen mir gerade nicht einfällt.
Du hast dich ja auch vorbereitet.
Ich bin super vorbereitet und den habe ich allerdings noch nicht gesehen. Das hole ich auf alle Fälle noch nach, weil ich mag ja so leichte Unterhaltung, weil ich bin ja eher auch seicht. Und mir hat er einigermaßen gut gefallen, aber wichtig ist, am Kinotag ins Kino gehen, obwohl jetzt muss man wahrscheinlich erst auf den DVD-Release warten, denn 12 Euro oder so, also für den normalen Kinotag würde ich dafür nicht nochmal ausgeben. Was heißt nochmal, würde ich dafür nicht ausgeben.
Okay, Khalil.
Ja, da ja Victor nicht am Start ist, kann ich ja sogar heute mal eine Fernsehserie vorstellen, die auch aktuell läuft. Ich habe die auch ganz kurz mal in einem Nebensatz erwähnt, finde aber, dass es auf alle Fälle trotzdem nochmal wert ist, dass man sie erwähnt und darauf hinweist. Die Rede ist von The Walking Dead, wo ich hoffe, dass der ein oder andere von euch inzwischen sich ein oder zwei Folgen schon angeschaut hat.
Nein.
Ich habe rumgesucht, aber mein HBO-Empfang ist echt schlecht.
Das kommt auf ANC, soweit ich weiß.
War auch ein Witz.
Ja, das habe ich schon verstanden. Aber auf im Studio
Torrent. Ja, wo hast du das gesehen, Karl? Warst du in Amerika zufällig, oder?
Es gibt zwei iTunes.
Aha, geschickt rausgeschlingelt. Geschwäbelt.
Nein, also, ohne Witz, also da gibt es bei iTunes wirklich relativ viel. Relativ berühmt ist da in der letzten Zeit Jonah Hex. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, aber der Film kam gleichzeitig auf iTunes raus und in den Kinos. Habt ihr davon was gelesen, Jonah Hex?
Ja, ich kenne einen Comic natürlich.
Das muss ganz, ganz, ganz schlecht sein.
Genau, das habe ich auch davon gehört.
Eine Katastrophe von einem Film.
Aber
sorry, ich wollte das nicht hijacken, sorry.
Das ist The Walking Dead nicht. Ich war ja relativ begeistert nach der ersten Folge. Vielleicht auch nochmal ein bisschen was zur Erzählung. The Walking Dead ist eine Serie, die bisher eine Staffel gedreht worden ist mit insgesamt 6 Folgen. Momentan sind 3 Folgen davon ausgestrahlt. Läuft übrigens auch in Deutschland auf dem Pay-TV-Sender Fox. Man muss allerdings dazu sagen, Fox war so nett und hat bisher die beiden deutschen Folgen, wo gekommen sind, geschnitten. Die eine nur um lockere 20 Minuten.
Ach, nur?
Ja, fand ich eigentlich. Also Fox nennt das Ganze, das die internationale Fassung. Und zur Ehrenrettung von Fox, wobei eigentlich keine Ehrenrettung, muss man auch sagen, es fällt eigentlich auch kein Gore, sondern sie haben tatsächlich Dialoge und so rausgekürzt, um das Ding auf 45 Minuten zu bekommen. Gut, kann man sich jetzt seinen Teil dazu denken. Ich hoffe, wenn das Ding auf DVD released wird, Dass es dann auf jeden Fall auch die komplette Folge gibt. Bei der zweiten Folge war es leider so, dass auch ein bisschen Gore gefehlt hat. Wobei von der Fernsehserie da jetzt schon einige heftige Szenen dennoch drin sind. Aber selbst Schnitte in 3 Sekunden finde ich bei einem Pay-TV-Sender dann doch so ein Ding für sich. Also dafür bezahle ich dann ungern 30 Euro im Monat, um dann geschnittene Ware zu bekommen. Ein bisschen was zur Handlung. Erzählt, also Walking Dead, könnte man ja schon drauf kommen, hat was mit den wandelnden Toten zu tun und erzählt quasi aus der Sicht von Rick Grimes, ein Polizist, der im Dienst angeschossen wird und daraufhin ein paar Tage, Wochen, man weiß es nicht, später im Krankenhaus erwacht, wo er komplett alleine ist. Man bekommt als Zuschauer schon so einen kleinen Hint, dass da was nicht stimmen kann, weil zum Beispiel die Blumen sind verwelkt, die neben seinem Bett stehen und keiner macht, also kein Arzt, keine Schwester macht Anstalten zu kommen. Jedenfalls merkt der Rick Grimes gleich, dass da irgendwas Seltsames passiert sein muss. Um es kurz zu machen, die Toten sind am Start. Sprich, es gab wohl eine Zombie-Epidemie. Und im Gegensatz zu jetzt Filmen wie Dawn of the Dead oder ähnliche, erzählt Walking Dead quasi die Geschichte von diesem Rick Grimes und ein paar anderen Überlebenden, die quasi eben nach dieser Zombie-Apokalypse noch spielt. Und basieren tut das Ganze auf einem Comic, einem der erfolgreichsten Independent-Comics, die die letzten Jahre so geschrieben worden sind, wo natürlich auch gesammelte Comic-Gemeinde gespannt war, ist, was Frank Darabont draus macht. Also die Erwartungshaltung war recht groß, allein schon wegen Frank Darabont. Philipp, dir müsste der Mann was sagen.
Wieso?
Frank Darabont, unter anderem die Verurteilten.
Ach so, oh mein Gott, ja.
Also ist ein sehr, sehr guter Regisseur, muss man einfach neidlos anerkennen. Also ist wirklich ein toller Regisseur. Ein paar seiner Sachen, die er gemacht hat, The Green Mile, The Majestic, Buried Alive unter anderem auch. Und natürlich die Verurteilten, da hat er auch das Drehbuch geschrieben.
Einer der besten Filme ever.
Die Verurteilten auf jeden Fall. Absolut, brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Da sind wir uns mal einig. Auch wenn es kein künstlerischer Porno ist. Nee. Ja, jedenfalls basiert das Ganze auf dem Comic. Und natürlich ist es immer spannend bei solchen Serien oder bei Vorlagen, wie nah ist das Ganze natürlich am Original? Fängt es die Stimmung ein? Ich muss dazu sagen, das Comic zähle ich wirklich zu den besten Comics der letzten Jahre, weil was jetzt insgesamt in Amerika auch auf 78 Hefte kommt. Also muss wirklich sagen, das super erzählt, schöne Tiefe, spannend. Kirkman, so heißt der Autor, weiß wirklich auch irgendwo, wie er Spannung erzeugt, wie er Leute aufbaut. Und witzigerweise, finde ich, hat das Ganze auch so ein bisschen die Comicserie einen sehr untypischen Aufbau für einen Comic, sondern erinnert tatsächlich eher an eine Serie. Von daher war man sehr gespannt, wie das Darabont umsetzen wird. Also der erste Trailer lief dann jetzt auch San Diego Comic Convention, der größte in USA, wurde da auch ziemlich abgefeiert. Und schon jetzt kann ich sagen, also die erste Folge war auch wirklich, wirklich, wirklich toll. Es wurde ziemlich gut diese Atmosphäre eingefangen, dass quasi es keine Überlebenden großartig mehr gibt, ohne was spoilern zu wollen. Und der Polizist, also Rick Grimes, natürlich auch erstmal gar nicht weiß, woran er da irgendwo ist. Unter anderem sucht er dann Hilfe in einer Großstadt, weil es da anscheinend ein Flüchtlingslager gibt. Aber sagen wir mal so, sehr, sehr viele Flüchtlinge scheint es da nicht mehr zu geben. Also vor allem die erste Folge hört wirklich mit einem super tollen Knall auf. Ich will da jetzt auch mal gar nicht rumspoilern, aber sie lässt auf die zweite Folge tierisch hoffen. Okay, ist jetzt natürlich so, eine Fernsehserie ist kein Comic, was man spätestens dann auch in den nächsten beiden Folgen merkt, wo Darebound ein bisschen sehr abweicht, neue Figuren einführt, die im Comic in der Form nicht vorkommen. Ist auf jeden Fall eine super gute Serie, was diese Zombie-Thematik gut einfängt. Vor allem, was ich toll finde dran, ist, dass diese Zombie-Thematik eigentlich, kann man die wegschieben, weil die Zombies spielen da im Gegensatz zu vielen Zombie-Filmen nur eine untergeordnete Rolle. Es steht quasi diese Apokalypse und das Zusammenspiel der Menschen, die da überleben, die ja zum Teil wild zusammengewürfelt sind und an einem Strang ziehen müssen. An einem Strang. Von mir würde die Serie jetzt anhand von 3 Folgen, wie gesagt, 6 sind es insgesamt, ich bin gespannt, wie das Ding auch zum Ende bekommt, das sagen wir mal wie in der Cinema, 8 von 10 Punkten bisher bekommen, also geneigten Gorehauen kann ich es nur an Herz legen und natürlich auch den Comic empfehlen, gibt es auch im Deutschen, im Crosscult Verlag, wobei die alle auch ein bisschen teurer sind, weil Hardcover. Ansonsten, wie gehabt, läuft auf Fox, man bekommt es auf iTunes und wahrscheinlich auf Torrent TV auch, aber davon weiß ich leider nichts. Da kenne ich mich gar nicht aus.
Ja, der läuft doch gerade diesen, hier läuft der sogar gerade im Kino, im Rapidschreier Lichte Filmhaus.
Rapid Lichthaus. Okay, jedenfalls ist eine klare Empfehlung, wenn die DVD-Box kommen sollte, was ich wirklich glaube, dass die hoffentlich. Zu Weihnachten wahrscheinlich wird es nicht mehr reichen, aber die steht nächstes Jahr ganz dick auf dem Einkaufszettel. Auf jeden Fall mal anschauen, wenn man ein Fan der Thematik ist. Ist sicherlich, wurde da jetzt das Rad nicht neu erfunden mit der Serie, aber absolut astreine Unterhaltung. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht.
Rentierpulli, ein schöner Becher mit Eierlikör, Weihnachtsbaum. Und die neue Zombie-DVD.
Ja, aber zu Weihnachten...
Weihnachten beim Kali.
Nein, Weihnachten läuft hier jedes Jahr, stirbt langsam.
Ist auch eigentlich ein sehr guter Weihnachtsfilm. Das ist also ganz ohne Witz, meine ich ernst.
Das ist für mich inzwischen der klassische Weihnachtsfilm geworden. Das mache ich jetzt einfach mal als Einwurf, auch wenn mich Philipp dafür töten wird. Interessant ist, wenn man das Ding anfängt im Fernsehen zu schauen, irgendwann von den Pausen genervt ist, den Film dann aus seinem Regal zieht, die DVD einlegt, das alles noch ein bisschen Zeit braucht, die DVD ab da weiterschaut, wo man quasi im Fernsehen war, den Film zu Ende schaut und feststellt, dass der Film immer noch im Fernsehen locker eine Dreiviertelstunde gehen würde. Also das ist dann schon sehr, dass man mal sieht, wie viel unglaublich viel Zeit man eigentlich mit Werbepausen verschwenden würde. Okay, ich bin schon still, Philipp.
Ich habe gar nichts gesagt.
Ich habe deinen
heißen... Sneaky hier gerade angenehm weg.
Also ich habe deinen heißen Atem schon wieder im Nacken gespürt.
Oh, wieder? Du meinst ja. Wie gestern Nacht.
Du wolltest es doch für dich behalten.
Ja, okay. Ich habe hier einen ganzen Stapel Filme vor mir und ich überlege gerade, über welchen ich erzählen soll. Oh, ja, fangen wir doch hier mit mal
an. Das klingt überhaupt nicht gespielt.
Oh. Ich habe da rein zufällig.
Hier habe ich die Filme. Also, ich habe einen Film gesehen von jemandem, wo man einen Film schon nicht mehr als Katastrophe empfindet, wenn die Schauspieler nicht gegen den Türrahmen laufen aus Versehen, wenn sie das Haus verlassen.
George Lucas.
Bitte?
Ja, das ist doch der eine Sturmtruppler gegen die runter. Das
gibt's in jedem Film, Carsten. Nein,
ich bin gespannt.
Ich habe einen Film gesehen.
Das hat sich jetzt irgendwie, ich sehe tote Menschen.
Nein, ich habe einen Film gesehen, wo ich eigentlich sagen würde, was ein Scheißfilm. Und es ist im Grunde auch ein Scheißfilm. Man muss ehrlich sein. Aber. Ich war angenehm überrascht, weil ich so niedrige Erwartungen hatte, dass die bei weitem übertroffen wurden. Und zwar geht es um den Film Rampage.
Oh, da hatte ich ja Glück gehabt. Ich dachte, du hast zufällig die DVD von dem Sexvideo, das ich gedreht habe, mit mir selbst und in die Hände bekommen. Aber nee, war dann doch nicht.
Nein, ich sagte, meine extrem niedrigen Erwartungen wurden... nicht enttäuscht. Also,
ach so, ja, stimmt.
Und Das ist ein Film von dem sehr erfolgreichen und sehr beliebten Regisseur Uwe Boll.
Blubberella!
Ja, und ich hatte ja sogar die Möglichkeit, mir hat ja jemand so eine Kontaktadresse von ihm und ich hätte den sogar in den Podcast einladen können, habe dann aber kurzfristig doch nochmal entschieden, dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht. Und zwar Rampage ist ein Film, der die Geschichte erzählt eines Jugendlichen, der, glaube ich, schon mit der Schule ist er fertig und er wohnt bei seinen Eltern zu Hause und es fängt auch ein bisschen damit an, dass seine Eltern ihm sagen, jetzt mach doch endlich mal was und such dir eine eigene Wohnung, wir wollen dich eigentlich hier nicht mehr haben. Und er hat einen Freund, der ständig labert und sich über die Welt aufregt und eine Revolution will praktisch, jemanden, der endlich mal was macht. Und es gibt dann auch so eine Szene, wo man sieht, wie der Freund sagt, hier, aber jetzt muss endlich mal Schluss sein, dass du immer Pakete an meine Adresse lieferst. Mein Vater wird schon richtig sauer. Und was ist da überhaupt drin, so schwer wie das ist? Und wenig später sieht man zu Hause in dem Kellerzimmer dieses Jungen, dass, was so schwer ist, ein Teil einer Rüstung ist. Er sieht dann so ein bisschen aus wie der Master Chief aus Halo. Und er hat sich praktisch eine absolut schusssichere Ganzkörperweste gebastelt. Und dann geht er los in sein Heimatstädtchen und schießt alles über den Haufen, was ihm in die Quere kommt. Und das ist geht ungefähr eine gute Stunde des Films, sieht man einfach, wie er rumläuft und Leute erschießt, eine Bank überfällt, die Polizeistation in die Luft jagt, in einem Schönheitssalon eine Riesengruppe Frauen niederballert. Und das ist eine große Freude. Nein, das ist nicht. Und ich spoiler jetzt. Ist es okay, wenn ich eine Spoiler-Warte
aus? Bitte.
5 Minuten Spoiler war. Spoiler. Was mich an dem Film dann aber doch ziemlich überrascht hat, er hat nämlich irgendwann, als er in diese Bank gegangen ist und das Geld mitgenommen hat, hat er danach die vorher präparierten falschen Banknoten in einen Mülleimer gesteckt und hat laut gesagt, hier, euer Scheißgeld oder irgend sowas in die Richtung, nichts ist es wert, und hat diesen Mülleimer in Brand gesteckt. Unter den Augen der vorher gegeißelten und wenigen überlebenden Bankangestellten und Kunden. Und danach geht er in ein Waldstück und verabredet sich mit dem Freund, den er auch vorher immer gefilmt hat, der übrigens denselben Satz in einer etwas abgewandelten Form gesagt hat und auch mehrere Filmchen gemacht hat, wo er sich über die Welt und den Untergang der modernen Zivilisation und wie scheiße doch alles ist und fuck the system und überhaupt aufregt. Und den trifft er dann im Wald, erschießt ihn, zieht ihm diese Montur an und fährt nach Hause und guckt im Fernsehen an, wie praktisch sein Freund schon als der Amokläufer identifiziert ist. Und dann packt er den dicken Koffer mit den ganzen Geldscheinen und freut sich, dass er das gemacht hat. Und das ist, was mich positiv überrascht hat, dass das Ende, also dass man denkt, einem stumpfsinnigen Amokfilm beizuwohnen. Und was mich dann von Anfang an geärgert hat, ist, dass nicht deutlich wird, warum er Amok läuft, weil man bekommt in der Anfangseinstellung, bekommt man die ganze Zeit wild irgendwelche Nachrichtenansagen über Terror und Umweltkatastrophen und was weiß ich was zu hören, aber es wirkt nicht so, als, also es wird einem nicht, ich dachte mir, es ist überhaupt nicht glaubhaft, warum er Amok laufen sollte. Und wenn ich noch anmerken darf, die Eltern und er, also es gibt eine Szene am Frühstückstisch, da hat man wirklich das Gefühl, die Schauspieler haben sich eine Minute vorher kennengelernt, haben dann eine Minute Zeit gehabt, sich den Text einzuprägen. Dann wurde ein First Take gemacht und danach hat der Uwe gerufen, that's a rap, weil es ist so null Chemie. Also es wirkt, man glaubt ihm einfach null, dass das die Eltern sind. Aber ich muss sagen, ich war dann doch zumindest positiv überrascht, als ich den Film bis zum Ende durchgestanden habe, dass da praktisch ein Twist und ein Clou drin ist und er das alles von langer Hand geplant hat. Die Videos, in denen sein Freund über das System lästert, ins Internet gestellt hat, damit die Medien auch gleich die wilden Verschwörungspamphlete des Freundes in den Nachrichten zeigen können. Und er hat sich ja auch die Sachen an seinen Freund schicken lassen. Also es war praktisch zu ihm keine Spur. Was sagt ihr dazu?
Ja, Uwe Boll. Also ich muss zugeben, ich finde, unabhängig jetzt von dem Film, Uwe Boll ist eigentlich eine coole Sau irgendwo. Muss ich leider echt sagen. Er ist kein guter Filmemacher, aber er ist irgendwo eine coole Sau.
Ja, aber warum denkst du das? Also
alleine ein Typ, der also erstmal fand ich diese Geschäftsidee, die er hatte. Er ist einer der wenigen Regisseure, wo zumindest lang, wenn du in den Film investiert hast, hast du die Kohle rausbekommen. Was ja wegen, weil auch die Filmförderung ein bisschen geändert worden ist, jetzt heute nicht mehr möglich ist. Zum anderen ist es halt auch ein bisschen Mode geworden, auf Uwe Boll einzuprügeln. Ich meine, okay, der Mann hat furchtbar schlechte Videospielumsetzungen gemacht, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber mal ganz ehrlich, was will man aus einem Thema wie House of the Dead auch rausholen?
Na, ach komm, du hast ja gerade noch von diesem Comic gehabt und House of the Dead hätte man, also erstmal finde ich es natürlich völlig schwachsinnig, von einem Medium, was erzählerisch noch schwächer ist als Filme, zu versuchen, einen Film zu machen. Und dann muss man natürlich, wenn man schon auf diese Idee kommt, sollte man zumindest dann einfach sich von der Storyline eines Filmes lösen, was er auch gemacht hat, und dann einfach einen guten Film machen. Ich meine, die einzige Vorgabe, die du für House of the Dead hast, ist, dass du Zombies bringen musst und die muss man abschießen. Aber ich finde, also ich fand Postal unter Trash-Film-Aspekten, fand ich, hatte der ein paar lustige Szenen. Ja. Also. Aber ich konnte den Film trotzdem kaum durchstehen, weil einfach er so wirr ist. Und ich stimme dir in der Hinsicht zu, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, coole Sau, aber ich finde zu Uwe Boll, ich will ja auch niemanden beleidigen oder so, ich finde zu Uwe Boll kann man sagen, der macht sein Ding. Und dass er da mit irgendwelchen Kritikern in den Ring steigt, und so, und ich finde zum Beispiel total kindisch, eine Petition zu unterschreiben, dass Uwe Boll, wenn 1 Million unterschrieben haben, aufhört, Filme zu machen. Das finde ich einfach, ich bin niemand, der irgendjemanden in irgendwas stoppen möchte, aber ich werde einen Teufel tun und Boll zu einem guten Regisseur zu, ich habe Darfur nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film so gut ist, weil ich habe jetzt den Trailer gesehen zu seinem vermeintlichen Holocaust-Film.
Auschwitz?
Und da frage ich mich echt, was das werden soll. Aber
also da wollte ich auch noch kurz einhaken, weil also das fand ich jetzt auch, Auschwitz fand ich dann auch, also schon grenzwertig, den Trailer, den ersten. Und ich glaube, was die Welt nicht braucht, ist wirklich, und den Eindruck habe ich leider nach dem Trailer, ein Torture-Porn, der quasi als Background in Auschwitz spielt. Oder also das hoffe ich nicht, dass es das wird. Dagegen auf Blubberella freue ich mich tatsächlich. Also das ist schon wieder so bizarr, dass es tatsächlich witzig sein kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also den einzigen Uwe Boll-Film, den ich bisher gesehen habe, war eine Videospielverfilmung. Und das Ding habe ich sogar halt im Kino gesehen und der hieß, mir fällt der Name leider nicht mehr ein, in Dragon. Dungeon Siege. Oh, vielen Dank. Da habe ich jetzt echt schon jetzt in 3 Minuten dran rumgerätselt. Und das Problem ist ich von mir aus kann ja gerne ein Regisseur oder auch Drehbuch oder zum Teil auch Drehbuchautor oder zumindest der das Drehbuch stark beeinflussen kann, so ziemlich alle Tricks machen, um irgendwie an Geld zu kommen, und im Endeffekt ist er dann glücklich oder kann man das ja irgendwie bewundern, dass er es schafft, trotz auf einem ganz niedrigen Niveau noch Geld zu produzieren. Aber man darf nicht ganz vergessen, dass das Geld ist, dass das über 3 Ecken dann auch halt ich ihm gegeben habe. Und wenn ich mir halt dann sowas wie Dungeon Siege angucke, und der Film einfach technisch nicht gut passt. Also das, was halt Philipp gerade gesagt hat, mit er ist so verworren, da stimmen halt einfach technische Sachen nicht. So irgendwie wie die grundlegende Handwerkskunst. Das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Als ob man sich auf eine Art Stuhl setzt, der nur drei Beine hat. Obwohl so ein Stuhl könnte ja auch funktionieren. Aber er verwirrt einen halt und macht einfach keinen Spaß zu gucken. Und dementsprechend finde ich das nicht gerade bewundernswert, aber für mich heißt das zumindest Uwe Boll DVDs und Kinofilme besser nicht.
Obwohl ich sagen muss, dass Rampage, glaube ich, mit Abstand sein bester Film ist. Und der auch als erstes Kritiken bekommen hat, steht, glaube ich, sogar hinten drauf. Vergessen Sie alles, was Sie über Uwe Boll wissen. Dies ist einer der stärksten Filme. Das ist ein starker Film, der Anerkennung verdient. Und es ist von QuietEarth.us, was auch immer das sein soll.
Hey, gerade zu den Kritikern, das finde ich halt auch irgendwo. Also bei manchen Kritiken habe ich halt, wenn es um Boll-Filme geht, auch inzwischen echt das Gefühl, der Mann könnte den Herr der Ringe drehen, in der gleichen Qualität wie Peter Jackson abliefern und die Leute würden es trotzdem scheiße finden, weil es von Uwe Boll ist. Also bei ein paar Kritiken, wo ich so lese, habe ich schon das Gefühl, dass die Kritiker sich da schon auch ein bisschen arg auf den Mann eingeschossen haben. Auch diese Boxaktion, wo du da erwähnt hast, ich meine, die spricht ja auch schon Bände. Also wie da die Herren Kritiker das zum Teil aufgenommen haben. Aber okay, wie gehabt, man kann sich ja über Boll geteilter Meinung sein. Sein House of the Dead, die Funny Version, fand ich eigentlich ziemlich witzig, muss ich echt sagen. Also mit dem Audiokommentar. Also da hat der Mann echt Humor bewiesen.
Ja gut, ich finde, es gehört nicht viel, als wenn ich ein Architekt bin und ich baue ein Haus und das Haus stürzt ein und ich mache danach einen Witz drüber, dann beweise ich vielleicht auch Humor. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
aber mehr
möchte ich. Ich sehe schon. Ich halte ja einsam die.
Bin ich in diesem Hate-Club, weil ich nicht gerne aktiv irgendetwas hasse. Ich finde es bescheuert, mich über Sachen aufzuregen. Ich finde, es ist negative Energie. Ich habe diesen Rampage, weil ich so viel Gutes drüber im Netz gelesen habe. Also von daher stimmt es auch nicht, dass er nur gehatet wird oder die Leute sich nicht mehr an seine Filme objektiv rangehen. Und der Film ist auch wahrscheinlich deswegen der beste, weil er einfach recht geradlinig ist. Aber auch da hast du einfach Sachen, dieses Family-Frühstück, was irgendwie völlig steril und komisch rüberkommt und einiges andere auch, wo man denkt, naja, das wirkt einfach nicht so, als müsste man es im Kino zeigen. Es ist einfach so eine Direct-to-DVD-Geschichte. Mm-hmm. Und die Action ist recht gut eingefangen, aber es bleibt einfach ein Film, den man, wo man merkt, das ist einfach noch nicht Oberklasse. Und ich glaube ja auch, dass er sich bessert. Aber ich glaube, ich frage mich, ob er wirklich Liebe zum Film hat und gerne schöne Filme macht oder ob er sich immer ein Konzept überlegt, also auch wie mit dem Amoklaufen, wo er weiß, da kriege ich auf jeden Fall Aufmerksamkeit in den Medien für und der geht nicht spurlos an den Leuten vorbei, weil diese Auschwitz-Geschichte ist ja wieder so ein Ding und jetzt mit der fetten Vampirin so das
Lubarella.
Ja, das ist einfach, das sind so und ich weiß nicht, wie sehr man also wenn man so bereit ist, sich so künstlerisch einzuschränken, das zumindest hat man das gehört, dass er drei Filme an einem Set dreht, weil er dann Geld spart. Also
ja, aber Roger Corman wurde dafür gefeiert, auf der anderen Seite. Roger Corman hat in seinen Biografien gesagt, er erinnert sich teilweise nicht mal mehr, was für Filme er gedreht hat. Also in welchem Zeitraum, weil er da teilweise parallel an mehreren Sachen gearbeitet hat. Aber ich meine, ich gebe dir schon recht, also er ist kein guter Filmemacher. Das muss man schon, finde ich auch, sehe ich auch so. Also er ist kein Künstler oder ich glaube auch nicht wirklich, dass der Mann künstlerische Ambitionen hat. Aber ich glaube, ich kann mich auch anschließen, wenn in die Runde, dass er eben sein Ding durchzieht. Und da ziehe ich zumindest in der Filmindustrie doch meinen Hut davor.
Ja.
So, und jetzt habe ich mir doch mal Rampage bestellt.
Okay. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich bin wirklich gespannt. Ja. Carsten ist dran.
Ja, der nächste Film, den ich gesehen habe, da werde ich jetzt, glaube ich, eher sehr viele enttäuschen. aber es ist The American mit George Clooney. Und es ist halt immer ein Problem, wenn ich mir Filme angucke, weil ich mir vorher irgendwie den Trailer angeguckt habe und dann will ich mir auch nicht selber zu viel spoilern. Und als ich den Trailer irgendwie von The American gesehen habe, habe ich gedacht, oh toll, das ist irgendwie, ja weiß ich nicht, so ein Thriller mit, weiß ich nicht, FBI und CIA und Geheimdiensten und die Russen und in Europa spielend und George Clooney macht dann da irgendwas und gegen alle und Plot-Twist am Ende und so. So habe ich mir gedacht, ist The American. Und ja, tatsächlich ist The American ein völlig anderer Film. Und ich hatte eigentlich was völlig anderes erwartet, als ich ihn dann gesehen habe. Jetzt muss ich da auch noch ein wenig im Gedächtnis rumkramen, weil das ist schon ein wenig her. Und nun gut, also in The American spielt halt George Clooney, ein Amerikaner, der in Italien eine Waffe baut. Und zwar wird er angeheuert von einer ja, attraktiven oder bildhübschen Frau, die aber sonst sehr mysteriös ist, um ein Gewehr zu herzustellen, das halt bestimmte Anforderungen entspricht. Es muss halt irgendwie schnell schießen können, aber trotzdem sehr genau und sehr leise und viel Munition, aber dann trotzdem klein genug für eine Handtasche, also egal. Er ist halt in der Lage, diese Waffe zusammenzubauen und ein Großteil des Films, so ist es zumindest in meiner Erinnerung, dreht sich halt darum, wie er tatsächlich dieses Gewehr zusammenbaut. In diesen Szenen redet er wenig mit Leuten, sondern man sieht halt eher handwerkliche Tätigkeiten. Später testet er auch das Gewehr und übergibt es dann irgendwann halt der Käuferin oder der Bestellerin. Weiterhin, es gibt da noch so einen zweiten Handlungsstrang. Er wird ständig verfolgt. Meiner Meinung nach von dem schlechtesten oder offensichtlichsten Verfolger, den man je in einem Film gesehen hat. Er wird dann halt irgendwie in einem Film als, wenn ich mich nicht ganz irre, der Schwede dargestellt oder als der Schwede genannt. Oder er ist ganz einfach Schwede oder er kommt von den Schweden, die irgendetwas gegen ihn hatten. Jetzt erinnere ich mich da noch sehr gut dran, denn was tatsächlich die Schweden gegen ihn hatten, wurde, glaube ich, im Film nicht wirklich erklärt und auch bis zum Ende hin nicht wirklich eröffnet. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht allzu viel. Weiterhin gibt es aber noch eine dritte Geschichte, denn während er halt diese Waffe zusammenbaut oder halt vor den Schweden flieht, lernt er auch noch eine Prostituierte kennen. Die ist Italienerin und irgendwie gehen die dann halt auch gemeinsam picknicken und irgendwann hat er den Eindruck, dass sie tatsächlich auch auf ihn angesetzt ist und will sie dann umbringen. Aber ob er das dann wirklich tut, das könnt ihr dann ja selber sehen. Ich selber hatte halt was völlig anderes erwartet, also eher einen weltumspannenden Action-Thriller mit Kriegsschauplätzen und großen Verschwörungstheorien, aber so ist The American nicht. Es ist tatsächlich eher ein sehr ruhiger Film mit vielen ruhigen Momenten, wenig Dialogen. Und wirklich ganz gezielt eingesetzter Action. Handwerklich ist der Film sehr gut. Ich konnte ihm halt immer folgen, aber er hat irgendwie nicht meinen Geschmack getroffen. Also ich fand ihn an vielen Stellen dann doch eher irgendwie langweilig und war dann auch nicht sehr begeistert. Vielleicht bin ich da einfach das falsche Publikum für. Habt ihr The American schon gesehen?
Nein.
Ne? Okay, ja. Würdet ihr ihn euch denn nach meiner Beschreibung angucken? Also, ich glaube, der Film ist nicht so gut gedacht fürs Kino, jetzt so ganz blöd gesagt, sondern eher für den ruhigen Filmeabend an oder für einen ruhigen Sonntagnachmittag als für das vollbesetzte Kino, wo man mit großer Soundanlage und 15 Meter Leinwand. So habe ich zumindest das Gefühl.
Ja, also ich muss sagen, also das ist so ein Film, wo sich bei mir jetzt zum Beispiel anbieten würde, ihn mit meiner Frau anzuschauen. Denn dummerweise sind meiner Frau ja Filmgeschmack und meiner nicht so kompatibel unbedingt. Keine Ahnung, woran es liegt.
Weil du auch Pornos und Zombiefilme guckst.
Das stimmt gar nicht.
Okay.
Egal. Jedenfalls hört sich das auch für mich so nach einem klassischen Sonntags-Sofa-Film an. Also, den man sich schön abends mal so anschauen kann. Also, ob der jemals in meiner DVD-Sammlung stehen wird, wage ich zu bezweifeln. Aber okay, muss ja auch nicht alles haben.
Ja.
Nee. Aber erzähl mal, was du sonst noch hattest.
Meinst du mich oder den...
Den Karlin. Ich wollte eine schöne Brücke bauen, die du jetzt wieder eingerissen hast, Mann.
Entschuldigung.
Also das nächste ist eigentlich kein Film im eigentlichen Sinne und eigentlich auch keine Dokumentation im eigentlichen Sinne. Aber ich habe es die Tage mal wieder angeschaut. Und es ist auch ein großartiges Zeitdokument eines der absoluten Charakterköpfe und meines Erachtens auch wirklich einer der tollsten deutschen Schauspieler, auch wenn er selber gesagt hat, für 100.000 Mark drehe ich jeden Scheiß. Habt ihr schon eine Idee, wer es sein könnte?
Für 100.000 Mark?
Für 100.000 Mark drehe ich jeden Scheiß. Und der auch gerne aufgefallen ist durch sagen wir mal, etwas obskure Interviews, wo er auch mal schnell die Geduld verlieren konnte.
Klaus Kinski?
Ja, klar. Danke. Und die Rede ist von Jesus Christus Erlöser. Habt ihr davon schon mal was gehört?
Ich gehört schon, gesehen habe ich nicht.
Also Kinski hat 71 ein Bühnenprogramm eingeplant, das hieß Jesus Christus Erlöser, wo er eigene Texte vorgetragen hat über Jesus Christus. Und was da gedreht worden ist, ist quasi dieser eine Auftritt, weil dummerweise das doch nicht so gelaufen ist, wie sich Kinski das vorgestellt hat, gibt es auch nur diesen einen, meines Wissens. Und jedenfalls, was man da in diesem Dokument zu sehen bekommt, ist wie eine Lesung, die Kinski führt über Jesus Christus Erlöser.
Ach so, da gab es genau. Die besten Streitszenen.
Also das ist keine Streitszene, sondern es ist wirklich, die kommen mehr oder weniger, was halt an dem Tag gedreht worden ist. Also zur Erklärung, Kinski hat da eigentlich vorgehabt.
Es gibt doch diese, wo er sich mit dem Publikum so an.
Genau, das kenne ich von YouTube.
Ja,
das
kennt jeder. Ja, bloß geht das eigentlich in voller Länge, also zumindest das, was existiert, geht 86 Minuten. Also das gibt es jetzt auch offiziell auf DVD zu kaufen. Und auf DVD, also sieht man auch das eine oder andere, wo es nicht auf YouTube geschafft hat. Die Kinski-Erbengemeinschaft hat auch relativ lang die Rechte zurückgehalten. Weil was man halt da zu sehen bekommt, ist mehr oder weniger, ihr habt ja schon so ziemlich alles gespoilert, da wollte ich mich auch nochmal dafür bedanken. Kinski hatte vor, diesem Abend Texte über Jesus vorzutragen. Das Publikum hatte dagegen vor, mit Kinski über Gott zu diskutieren. Und was dann dabei herauskommt, sind wirklich ein unfassbares Streitdokument, ein Kinski, der sein Publikum beschimpft, der Diskussionen mit dem Publikum führt. Die Lesung muss mehrfach abgebrochen werden, weil Kinski auch mehrmals von der Bühne läuft und sagt, er liest jetzt auch nicht mehr weiter. Und im Endeffekt diese Lesung dann noch zum Schluss vor einer Handvoll Leute hält. Da ihr ja schon die besten Parts verraten habt, kann ich da jetzt nicht mal so viel dazu sagen, ist auf jeden Fall für mich ein tolles Zeitdokument über wirklich einen tollen Schauspieler, wo man auch so für mich ein bisschen so einen Einblick in seine Seelenwelt bekommt, weil man merkt, Kinski war auch mit der Situation komplett überfordert, also waren halt jede Menge Blumenkinder am Start, die da durchaus diskutieren wollten, dann natürlich auch ein paar gläubige Christen, für die das Blasphemie war, was Kinski da gemacht hat, weil was er halt gemacht hat, war halt eine Litanei quasi aus dem Mund von Jesus, wo er auch durchaus die Kirche und Institutionen damit angegriffen haben. Wie gesagt, Leute wollten mit ihm diskutieren und legendär ist ja auch dieser Ausspruch, wo Herr hochläuft aufs Podium und dann meint, ja, Jesus hätte jetzt das und das gemacht und hätte diskutiert und hätte nicht das Publikum beleidigt. Und Kinski dann darauf reagiert und schreit, nein, er hätte eine Peitsche genommen und sie dir durchs Gesicht gezogen, du dumme Sau. Und Wirklich, man sitzt da eigentlich fassungslos davor, wie sowas aus dem Ruder laufen kann.
Wenn ich mich an dieses YouTube-Video erinnere, weil hat er es noch mit viel mehr Wucht gesagt.
Ja,
er hat eine Peitsche genommen und ihm in die Fresse gehauen.
Du dumme Sau!
Du dumme Sau, genau, richtig.
Also, es ist sicherlich ungewöhnlich, in einem Filmpodcast sowas vorzustellen, aber ich finde es wirklich toll, dass es jetzt auch ein DVD-Label gibt, wo durchaus solche Sachen zusammenfasst. Interessant, es gibt jetzt auch die Lesung auf CD, da ist ja auch deutlich länger, auch endlich in voller Länge. Davor gab es tatsächlich auch nur ein paar Auszüge davon. Und inzwischen ist es auch so, dass auch andere Interviews und so weiter von Kinski jetzt auf DVD erscheinen. Wie gesagt, großartig, als großer Kinski-Fan, der ich nun mal bin. Ich habe hier deswegen alle Edgar Wallace-Filme stehen. Beziehungsweise auch teilweise Filme wie Todeskommando, Leopard und was weiß ich, alles, wo Kinski quasi mitgespielt hat. Egal wie schlecht es ist, aber für mich ist es wirklich einer der ganz, ganz großen deutschen Schauspieler. Würdet ihr euch sowas anschauen? Also ihr kennt es ja da auszugsweise schon.
Also ich kenne halt nur diese YouTube-Videos und ich muss offen gestehen, dass ich mit solchen Personen nicht besonders gut klarkomme. Ich finde das verlustig, mich mir darüber, also ich gucke mir das zwar gerne irgendwie so in kleinen homöopathischen Dosen an, aber wenn ich das irgendwie 60 Minuten ertragen würde, dann ertragen müsste, das würde ich nicht aushalten, weil ich halt solche Typen halt nicht wirklich leiden kann.
Also es geht 86 Minuten übrigens auch.
Ja,
84.
Ja, also ich habe da halt auch noch viele andere YouTube-Videos gesehen, wie halt irgendwelche, wie er halt dann irgendwelche Reporter-Interviews führt und die erste Frage beantwortet er dann irgendwie direkt mit der Gegenfrage oder ist direkt sofort beleidigt und was wagen sie überhaupt, mir so eine dumme Frage zu stellen und so. Da merkt man irgendwie, das ist alles für ihn irgendwie nur so ein Vormachen. Und keine Ahnung, er liebt es halt irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Und ja, davon gibt es auch in der Realität, also nochmal ganz abgesehen von Klaus Kinski, auch heute noch viele Typen, die genauso sind. Und die kann ich nicht wirklich gut ertragen, muss ich gestehen.
Im Fall von Philipp kann ich das sogar verstehen.
Richtig, ja, das
stimmt. Ich habe gerade überlegt, ob ich reinschreien soll, aber ihr geht mir auf den Sack.
Ja, aber also wie gesagt, ich kann deine Sichtweise durchaus nachvollziehen. Ich muss halt wirklich sagen, ich bin ein großer Kinski-Fan. Es ist wirklich teilweise schade, was der Mann mit seinem Schauspieltalent gemacht hat, weil er hat so unfassbar schlechte Filme gedreht. Interessanterweise einer der besten Filme, die Jess Franco, ein spanischer Trash-Horror-Sexfilmregisseur, gedreht hat, war auch mit Klaus Kinski in der Hauptrolle, Jack the Ripper. Und es ist schon interessant auch zu wissen, wie Jess Franco die Dreharbeiten sieht und wie Klaus Kinski Jess Francos Arbeit dagegen sieht. Aber auf der anderen Seite, er hat mit Werner Herzog Sachen wie Fitzcarraldo, Wojciech, Nosferatu und natürlich Cobra Verde und so weiter abgeliefert. Also toller Schauspieler. Und wie gehabt, ein tolles Zeitdokument. Philipp, wäre das was für dich?
Im Grunde schon. Wieso willst du es mir zu Weihnachten schenken?
Wenn ich dich beim Wichteln ziehen sollte, sicher.
Okay.
Kommt mich billiger wie ein Laptop an jemand anders, was schon gewünscht worden ist.
Oh, da sind ja richtig noch bescheidenere Leute als ich dabei. Dann komme ich jetzt mal dran oder wolltest du noch ein abschließendes Wort sagen? Okay. Und zwar, mein nächster Film, jetzt greift der dicke Onkel mit dem weißen Bart und dem dicken Bauch in seine Geschenke jute Tasche. Und was zieht er hervor?
Ich bin gespannt.
Ja, ich will mal Filme, die nicht... Ja. Ben Stiller ist Greenberg. Sagt es jemandem was?
Ich kenne Ben Stiller wohl, aber sonst?
Der Witz mit dem Ä wäre abgehakt. Also nein, ich sag mir überhaupt nichts.
Okay. Ach, das ist ein Witz, den du die ganze Zeit machst mit dem Dann bist du ein ganz schöner Spaßvogel, Carly. Ja, also Greenberg ist ein Film mit Ben Stiller und man könnte jetzt glauben, wenn man Ben Stiller sieht, dass das eine total durchgeknallte Komödie ist. Aber das ist es mitnichten, wie man so schön sagt. Denn es ist ein sehr stilles, emotionales Drama, was natürlich auch ein paar komische Momente hat, aber eigentlich einlädt zum genauen Beobachten und Genießen von Reaktionen, Menschen, Emotionen und zwischenmenschlichen Beziehungen. Und es handelt von, also der Film beginnt, dass ein Mann in den Urlaub fährt mit seiner Familie und sagt, mein Bruder kommt aus der Anstalt, der passt 2 Wochen hier auf das Haus auf und der hatte wohl einen Nervenzusammenbruch und er bittet dann die Haushälterin oder sowas ähnliches, also so eine recht junge, hübsche Frau, die halt so ein bisschen die Kinder von der Schule abholt und ähnliches, sich doch bitte nicht um ihn zu kümmern, aber das ein oder andere für ihn zu erledigen oder ihn abzuholen oder solche Geschichten. Und Greenberg ist dann eben Ben Stiller, der so ein bisschen in einer Lebenskrise steckt. Also er sagt, er macht gerade gar nichts, also er hat keinen Beruf und er möchte mal einen Break nehmen, aber eigentlich ist er viel zu alt und was den Film ausmacht, ist nicht diese vermeintliche Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptdarstellern, sondern eigentlich diese Generation und diese Charakterstudie dieses Menschen, die wunderschön detailliert und einfühlsam gemacht wird. Also er trifft sich mit alten Freunden und irgendwie sind es alles so Alibi-Beziehungen. Also man merkt, dass sie eigentlich nicht mehr wirklich viel miteinander zu tun haben, aber man trifft sich eben trotzdem, weil er hat auch sonst niemanden. Und er hat auch ein bisschen einen Generationenkonflikt. Also man merkt, dass er ist auf einer Party und dass er diese Generation der Tochter der Familie, die irgendwann zurückkommt, die vielleicht so um die 20, vielleicht 25 ist, dass er sie nicht mehr versteht. Also er kann diese Sorglosigkeit und Lethargie und ich mach Party und was weiß ich nicht ganz nachvollziehen, obwohl er ja im Grunde selber auch nichts macht. Und es ist ein sehr ruhiger Film. Ich bin mir sicher, Carsten wird damit keinen Spaß haben.
Nee, ich gucke, ja.
Entschuldigung,
habe ich da was Falsches gesagt? Nein, du hast recht.
Okay. Nee, hätte ja sein können, du darfst gerne widersprechen. Du Klaus Kinski. Ja. Aber er ist, ich fand ihn sehr schön, weil er hat so ein paar Kleinigkeiten. Es ist jetzt schwer, die Beispiele hier jetzt zu sezieren, aber es gibt wunderschöne Situationen und Handlungen und auch viel unerwartete Handlungen, einfach wie man sie in Filmen nicht kennt. Also er behandelt dieses Mädchen manchmal sehr seltsam und als er bei ihr ist, zieht er auch einmal einfach die Hose runter und fängt an, sich mit dem Gesicht zwischen ihren Beinen zu begraben und er lässt das Vorspiel dann einfach komplett weg und geht halt gleich direkt dahin, wo es salzig schmeckt. Entschuldigung, das war etwas. Bitte?
Nichts.
Und auf jeden Fall, es ist ein sehr, also man ist des Öfteren überrascht. Und zuletzt natürlich nicht nur, weil es eben kein typischer Ben Stiller-Film ist. Ich möchte den aber jedem ans Herz legen, der ein bisschen den melancholischen oder auch einfach ruhigeren Film mag und der sich aber Zeit nimmt und sehr akribisch zwischenmenschliche Beziehungen, Emotionen und Probleme beleuchtet. Von euch kennt den ja niemand. Habe ich euch damit jetzt Lust auf den Film gemacht?
Also bei mir jetzt nicht unbedingt, weil irgendwie habe ich jetzt nicht wirklich gerafft, ob es da irgendwie einen Inhalt gibt oder ich habe jetzt 10 verstanden. Aber irgendwie diesen Zusammenhang, der wurde mir jetzt nicht ganz klar.
Was für ein Zusammenhang?
Ja, so irgendwie, Ein Film hat ja meistens irgendwie einen Anfang, dann einen Höhepunkt und dann irgendwie ein Ende. Und irgendwie vielleicht noch eine Geschichte oder irgendwas oder eine
ich würde es moralisch sagen. Ich habe es auch ziemlich dilettantisch zusammengefasst.
Nein, tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht sagen. Es ist nicht seine Erzählkunst, es liegt bestimmt am Film.
Es wird beleuchtet, die Person und die Lebensphase, in der sich dieser Greenberg befindet. Nämlich, er ist etwas perspektiv- und antriebslos. Er muss 2 Wochen oder 3 Wochen auf den Hund seines Bruders aufpassen, lebt in dessen Wohnung und hat eine On-Off-Beziehung oder Techtelmechtel mit dieser Haushälterin, die aber wesentlich jünger ist als er. Ich glaube, sie ist so, was weiß ich, 25 und er ist, glaube ich, 35 oder 39 oder irgendwas. Und die Kommunikation zwischen den beiden geht manchmal ziemlich aneinander vorbei und er ist ein sehr schwieriger Mensch, aber viel mehr kann man da eigentlich nicht erzählen. Also es gibt jetzt nicht so ein großes Twist-Moment oder es ist einfach ein Film, den man genießt, weil man die Situation genießt und diese Charakterstudien genießen kann und das Verhalten und wie diese beiden miteinander umgehen. Also man könnte im groben Sinne sagen, es ist eine Liebesgeschichte.
Okay. Jetzt, ich bin baff.
Wieso? Wieso bist du baff?
Ja, weiß ich nicht. Also, weil ich, also ich habe jetzt einfach das Gefühl, da sieht man jetzt irgendwie einen Film, der sich mehr oder weniger um ein paar Wochen das Leben eines Typen handelt, der irgendwie eine Beziehung mit irgendeiner Aushilfe hat und auf den Hund aufpasst und dann ist irgendwann der Film einfach vorbei und man denkt sich, okay, jetzt habe ich irgendwie die Filmfassung von Big Brother geguckt.
Nein, es ist so ist es nicht. Es werden natürlich auch gewisse Themen aufgegriffen, so fast schon philosophische, weil zum Beispiel diese Freunde, mit denen er sich trifft, was haben die alles im Leben erlebt und was wäre gewesen, wenn sie damals ihre Band behalten hätten, etc. etc. Aber das sind eben keine Sachen, wo man sagen könnte, das ist die Handlung. Könnte man sagen, also Big Brother ist eine nicht gerade zutreffende Beschreibung, aber es ist ein sehr undramatisches Drama.
Okay.
Carsten, darfst du dann was Besseres, Spannenderes zeigen?
Ja, ich weiß nicht wirklich, ob es besser und spannender ist. Also ich fand es auf alle Fälle schon spannender. Und zwar ist es die Verfilmung des Buches The Accidental Billionaires. Da habt ihr bestimmt schon irgendwie was von gehört, oder? Nein? Okay, also gedreht oder geschrieben hat diese gesamte Story, also dieses Buch umgeschrieben, der relativ berühmte Aaron Sorkin. Und Aaron Sorkin finde ich halt relativ cool, weil der zum einen die sehr, sehr gute Fernsehserie The West Wing gemacht hat. Die ist jetzt schon ein bisschen älter, aber da geht es halt um das Weiße Haus. Und also jeder, der The West Wing noch nicht gesehen hat und sich so ein ganz klein wenig für amerikanische Politik interessiert und so die Machen Schafften, aber davon wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Weiterhin hat er auch noch solche Sachen gemacht wie eine Frage der Ehre mit Die Wahrheit, die können sie doch nicht ertragen mit Jack Nicholson und so, hat jeder schon gesehen. Regisseur oder Regie geführt hat, war David Fincher. Und David Fincher Filme finde ich in der Regel alle gut. Also da kann man sich, finde ich, relativ brutalst jeden aus der David Fincher Bibliothek rausholen, ob es 7 ist, ob es The Game ist, ob es Panic Room ist. Selbst sowas wie diese Benjamin Button kann man, finde ich, sehr gut sehen, weil sie halt technisch einfach gut gemacht sind. Und was ich halt immer toll finde, eine Geschichte erzählen. Naja, und sein neuester Film heißt halt The Social Network. Und als erstes denkt man, ach ja, das ist ja dieser Facebook-Film. Wieso soll ich mir denn irgendwie einen Film über Facebook angucken? Das ist doch irgendwie bescheuert. Aber tatsächlich ist das gar nicht bescheuert, denn das Ganze, diese Geschichte von der Entstehung von Facebook steckt halt in einer spannenden Story. Vielleicht selbst wenn das jetzt ausgedacht wäre und man gar nicht wüsste, dass es tatsächlich um die Geschichte von der Konzeption und Umsetzung des Netzes und des Facebook ist eine
Social Network-Seite.
Vielen Dank, und wie sie halt entstanden ist.
Ich habe übrigens gerade eine Anfrage bekommen für diese Podcast-Episode.
Ja.
Bekommen wir wahrscheinlich
Goldene Himbeere?
Den Grimme-Preis. So. Wurden vorgeschlagen.
Ja, ich bin hauptsächlich der Beste daran, weil kein Satz bisher ohne Pause.
Du darfst die Dankesrede halten, wolltest du damit sagen.
Ja. Ich bedanke mich bei euch. Ja, The Social Network, aber ganz davon abgesehen, ist ein wirklich guter Film. Ich fange mal an, das fängt eigentlich schon damit an, dass der Typ, der Mark Zuckerberg spielt, unglaublich gut einen absoluten Unsympathen spielt. Der aber gar nicht unsympathisch ist, sondern halt nur unglaublich direkt mit seinen Aussagen. Und alleine den schon zu beobachten oder seine Sprüche zu hören, ist schon lustig genug. Selbst wenn man weiß, dass das nicht auf einer wahren Person beruht. Und einfach nur ihn agieren zu hören mit anderen Menschen, ist schon spitze. Und das fängt schon in der ersten Szene super an, wie seine Freundin sich von ihm trennt, weil er gesagt hat, nach ein bisschen hin und her stellt er, sagen wir mal, ihre Intelligenz in Frage. Und sie sagt dann immer so, nee, ich gehe jetzt nach Hause, ich muss jetzt lernen. Und er sagt dann immer so, nein, du musst nicht lernen, bleib hier, bleib sitzen. Und im Endeffekt will sie dann tatsächlich gehen, nachdem er sie irgendwie mehr oder weniger direkt und indirekt dreimal beleidigt hat. Und dann sagt sie so irgendwie, ja, warum sagst du denn die ganze Zeit, dass ich nicht lernen muss? Und dann sagt er halt, weil du halt auf eine Universität gehst, die so einfach ist, dass man dafür keine Prüfung lernen muss. Und das setzt direkt schon den Ton für diese Person und auch für den Film. In dem Film geht es halt dann darum, wie Mark Zuckerberg versucht halt seine Webseite umzusetzen. Das geht über einen kleinen Umweg, dass er erst seine andere Seite generiert, die Facematch heißt, mit der er selber dann auch eher zwar berühmt wird und gewisse Erfolge feiern kann, aber bei den Autoritäten sehr anstößt. Und es hört halt auf, aufhören ist vielleicht falsch erzählt. Der gesamte Film spielt halt die ganze Zeit in so zwei Zeitzonen. Also zum einen spielt es halt in der Vergangenheit, wie sich Facebook halt immer weiter entwickelt und seine andere Seite Facematch davor halt auch und wie er den Gründer von Napster trifft, gespielt von Justin Timberlake. Und gleichzeitig spielt der Film halt in einer zweiten Zeitzone, wie er halt in einem Anwaltsbüro von unterschiedlichen Leuten verklagt wird, unter anderem von seinem besten Freund und halt von anderen Leuten, die ihm halt beschuldigen, dass er seine Idee gestohlen hat. Und das Ganze ist einfach nur spannend geschnitten, schnell erzählt. Es gibt Highlights. Die Leute, die da drin sind, sind alle irgendwie skurril, witzig und interessant und auf keinen Fall normal. Also
Internet.
Ja, genau. Also der Verrückteste dabei ist, finde ich, nicht unbedingt Mark Zuckerberg, sondern halt der Erfinder von Napster, der halt zum einen unglaublich charismatisch rüberkommt, aber gleichzeitig auch völlig paranoid ist. Und kurzum, der Film ist gut gemacht, handwerklich toll, erzählt eine spannende Geschichte, die aktuellen Bezug hat, hat leider irgendwie sehr wenig mit der Realität zu tun, aber ein sehr spannender Film und ich würde ihn echt jedem empfehlen. Ja.
Ja, also ich würde mir auf alle Fälle anschauen.
Ich werde ihn mir angucken, alleine schon wegen der anscheinend einzigartig gut abgemischten Szene in irgendeinem Club, wo man einerseits das Gefühl hat, die Musik sei sehr laut und der Bass und alles, aber man das Gespräch perfekt versteht. Allein das interessiert mich schon. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, also da sitzt er halt mit dem Napster-Gründer in so einem Club in L.A. Und ja, da ist die Musik im Hintergrund unglaublich laut, aber man hört sie halt immer noch reden. Und ich glaube, das wurde halt dadurch erreicht, dass halt die Bässe von der Musik sehr stark sind, aber die Höhen von den Stimmen auch sehr hoch, also sehr laut sind. Und dadurch hört man halt beides quasi gleichzeitig.
Okay, Das hast du sehr gut analysiert.
Ja, aber die Szene, da, um halt mehr davon zu erzählen, die sind auf so einem Balkon in der ersten Etage, trinken dabei irgendwelche Shots und ja.
Das ist gut, dass diese wichtige Info noch dazu kam.
Ja,
ich bin bitte begeistert.
Bitte, bitte.
Khalil, setz diesen Trauerspiel ein Ende. Nein, nein, ich scherze nur. Möchtest du sonst noch was dazu sagen?
Auf alle Fälle gucken.
Ja, okay. Also ich werde ihn auf alle Fälle anschauen. Weil Facebook ist ja schon für sich ein Phänomen, wie ich heute mal wieder feststellen musste. Aber okay. Ja, ja, der nächste Film, den ich habe, auch den hat Victor zwar schon vorgestellt, aber ich wollte auch noch mal ein bisschen meinen Senf dazugeben. Ich habe mich auf den Film quasi gefreut, seit ich den Trailer das allererste Mal gesehen habe. Und ursprünglich war das Ding auch nur ein Trailer. Ich nehme an, ihr wisst sofort, was ich meine. Die Rede ist von
Machete.
Genau, Machete. Oder Machete, wie ich im Deutschen sagen würde. Ich habe es ja nicht so mit OV, aber gut, das ist okay.
Ich habe den auch gesehen.
Okay. Also ist von Robert Rodriguez nochmal vielleicht als Background, auch wenn das wahrscheinlich jeder da draußen weiß. Zu Quentin Tarantino Grindhouse sind Fake-Trailer gedreht worden, unter anderem Machete, den Robert Rodriguez gedreht hat, wo unter anderem ein Danny Trejo die Hauptrolle spielt, den man aus recht vielen Filmen kennt, also hat eher so B-Charakterware oder spielt klassische Hispano-Bösewichte, lange Haare, dicker Seemannsschnurrbart, tätowierte Frau auf der Brust und auch ziemlich muskulös, wobei auch ziemlich klein, glaube ich. Aber okay.
Und er gebraucht nicht viele Hautcremes im Gesicht.
Nee, also so viel Falten wie der wirft, braucht das definitiv schon länger.
Löcher, der hat im Gesicht.
Also mehr so sieht er aus wie Seal.
Jedenfalls genau. War das Ganze ein Fake-Trailer von einem Typ, der Rache nimmt. Und tatsächlich ist da jetzt ein Film gedreht worden, auf den ich mich, wie anfangs erwähnt, auch echt tierisch gefreut habe, weil der Trailer wirklich so auch ein bisschen genau mein Ding war. Blut, 70er-Jahre-Musik, abgefahrene Szenen. Danny Trejo, der wirklich auch in kurzen Dosen eine tolle Wirkung hat, finde ich.
Ich finde ja, übrigens, er hat auch in kurzen Hosen eine tolle Wirkung, Entschuldigung.
Nein, das mit den kurzen Dosen sage ich deswegen, weil das, ohne, also ich hatte deswegen auch ein Problem mit dem Film. Also
sorry, was für ein alberner Spruch, ich bin echt zu doof.
Ich glaube, ich gehe mir mal Hubschrauber spielen. Okay. Jedenfalls, von was handelt Machete? Danny Trejo spielt da einen ehemaligen mexikanischen Bundespolizisten, dessen Familie am. Ich glaube, ich warte mal, bis die Leute hier fertig sind und auf die Idee kommen, ihr Headset nein, auf Mute zu schalten. Nochmal von Anfang, also Danny Trejo spielt da einen mexikanischen Bundespolizisten, der nachdem er einen Drogenbaron gespielt von einem sehr übergewichtigen Steven Seagal, also der hat schon definitiv bessere Zeiten gesehen. Ja?
Ich sage
okay. Sollen wir vielleicht rausschneiden?
Nein! Mach weiter! Entschuldigung.
Kurz. Okay. Ja. Jedenfalls legt er sich mit dem Drogenboss an und als Reaktion darauf wird Machetes Familie getötet, der sich deswegen dann auch in die USA macht. Ich möchte eigentlich jetzt auch nicht viel zur Handlung sagen, hat ja auch schon Victor das letzte Mal. Das Ganze ist natürlich wie so ein klassischer mexikanischer Trashfilm aufgebaut mit, oder B-Film, wenn man so will. Wenn man das Cast liest, noch am Leben,
ja.
Wenn man das Cast liest, also wirklich toll, Robert De Niro, Jessica Alba, Michael Rodriguez, wie gesagt, Steven Seagal, Cheech Martin, Don Johnson als paranoider Redneck Texas-Polizist, Bürgerwehrler in einer wirklich großartigen Rolle, Tom Savini, einer der großartigsten Maskenbildner, also wirklich ein tolles Cast. Ich muss sagen, der Film ist natürlich das, was man vom Trailer auch ein bisschen erwarten kann. Eine Achterbahnfahrt mit zum Teil absurden Action-Szenen. Der Film ist teilweise auch sehr bewusst auf alt gedreht, mit Filmkorn, mit Staubfusseln im Bild und so weiter. Allerdings muss ich sagen, ich fand ihn okay, aber leider ist er, war ich dann doch letzten Endes ein bisschen enttäuscht. Das liegt zum einen daran, dass, so cool ich den Itreo auch finde, er ist halt schauspielerisch ziemlich limitiert.
Entschuldigung, der Kass hat angefangen.
Ich schalte dann ab, wenn ich fertig bin. Ist okay, Jungs. Und zum anderen finde ich es daran, also im letzten Drittel fängt der Film dann doch stark an abzubauen. Der Schluss ist auch ein bisschen, ja, eher schwach, würde ich mal sagen. Und nochmal zu Danny, der Mann mit den kurzen Hosen, Trio. Ich finde halt auch irgendwie, er wirkt halt auch nicht gerade glaubwürdig in der Rolle, weil er sieht so verflucht alt aus. Aber ich gebe jetzt mal weiter. Weil
er sieht nicht so jung aus, wie man ihn sonst kennt. Aber
nein, aber also,
ich stimme dir zu, diesen übrigens
durchgeknallten Hardcore-Killer, der mit einer Machete unterwegs ist und im Endeffekt ein Räumkommando vor dem Herrn ist, sorry, der sieht halt doch schon alt aus. Ich nehme den irgendeinen mexikanischen Knasti ab, der mit Nicolas Cage in einem Flugzeug sitzt und irgendwelche Frauen vergewaltigen will. Aber als super mexikanischer Killer, ich meine, ich verstehe schon, was Rodriguez machen wollte, aber sorry, ich finde, der hat einfach, also er lag leider unter meinen Erwartungen. Man kann sich trotzdem anschauen, er macht schon Spaß, ist eigentlich ein idealer Film für eine Männerrunde.
Entschuldigung, eine Männerrunde. Ich musste, was ich sagen wollte, ich bin eigentlich deiner Meinung. Also ich war...
Was an kurzen Hosen dumm aussieht?
Nein, du hast gesagt, dass er eine gute Wirkung in kurzen Hosen hat. Aber ich fand, dass der Film, dass man, also ich kann mir so ein Trash-Ding, kann ich mir so ein Stückchen geben, aber ich finde, dass er gegen Ende immer mehr nachlässt. Also ich finde, der Anfang ist grandios und ich meine, Realismus und ob der jetzt zu alt ist oder so, das brauche ich bei einem Film, wo am Anfang in wenigen Sekunden er, was weiß ich, wie viele Leute enthauptet, ist es dann bei mir gar nicht mehr da, die Realismusfrage. Da frage ich mich dann also, eher, ob er eine gute Wirkung in kurzen Hosen hat.
Nein. Vielleicht noch ganz kurz, wer wirklich großartig war, war Robert De Niro. Also ich finde, der hat diesen Gouverneur, Senator super gespielt. Mit Verweis auf George Bush Jr. hatte ich auch zum Teil ein bisschen das Gefühl.
Ja, und Don
Johnson fand ich auch ziemlich geil, also in der Rolle. Aber ansonsten, wie gehabt, was mich auch noch so ein bisschen gestört hat, war, dass ich teilweise auch echt das Gefühl hatte, sie haben bestimmte Szenen einfach deshalb gedreht, weil sie halt im Trailer vorkamen. Und egal, ob es jetzt Sinn macht. Da kann es halt auch sein, dass Machete auf einmal halt auf einem Auto steht und mit der Machete von oben durch quasi reinhaut. Und man sich fragt, okay, wo kam der jetzt her? Also Trash schön und gewollt, ja. Aber das waren so die Szenen, wo ich dann gesagt habe, da ist er leider schwach geworden. Also sorry.
Ich habe halt nur gehört, dass eine Szene irgendwie besonders hervorsticht und das ist zwar die, also ich habe den Film noch nicht gesehen, mir wurde es bisher nur erzählt, und zwar die Szene, in der er jemanden, ich sage mal, den Unterleib aufschlitzt und sich dann anhand von Gedärmen oder dem Darm aus einem Fenster rausstürzt und in einem anderen Fenster wieder landet.
Aber die war cool.
Also, ja, das war ja auch die Szene, die man unter anderem in diesem einen Trailer gesehen hatte.
Ah, okay.
Und da hat er dann so ein ganz tolles, da ist er vorher selber noch im Krankenhaus Patient und dann nimmt er sich so verschiedene Schneidewerkzeuge und der Arzt warnt ihn noch, Vorsicht, damit kann man durch Knochen schneiden wie durch Butter. Wo man natürlich dann gleich weiß, okay, jetzt wird auch wirklich gezeigt, ob das stimmt, diese Ankündigung. Und das war auf jeden Fall ein großer Spaß, diese Szene. Dann,
ja, aber also, Ja. Du fandest ihn auch letzten Endes, also gute Unterhaltung, aber das letzte Drittel.
Ja, ich war hier in diesem Rapids Rare.
Aber du hattest ein Glück, Stroh, Philipp, und weil du hast den Film. Du hast den Film wenigstens im. Also nochmal, ich hatte es ja schon eingangs gesagt, ich bin jetzt jemand, der auch mit guten Synchros leben kann. Das Problem ist, der Film hat keine gute Synchro.
Oh Gott,
und, ja. Und das hat dann natürlich nochmal den Rest gekickt, weil dieses Mexikaner-Deutsch, was sich eher anhört wie aus irgendeinem billig, aus einer Bud Spencer-Klamotte, da auch nicht wirklich gut war. Und ich werde mir auf alle Fälle nochmal im Original anschauen und jetzt hoffe ich noch, dass Eli Roth Thanksgiving irgendwann erscheint. War ja auch einer, der Trailer.
Okay. Oh, okay, jetzt kapiere ich. Ich mache mal mit dem nächsten Film weiter. Da wollte ich damals, als der im Kino lief, unbedingt ins Kino, weil ich da so viele gute Berichte im Internet zu gelesen und auch in Podcasts gehört hatte und dachte, ich muss mir den Film angucken, weil der 3D-Effekt noch besser sein soll als bei Avatar. Leider hat mein Busy-Leben... Wer bohrt denn da?
Das war ein Hubschrauber.
Ah, okay. Gut, dass der Podcast hier den Grimme-Preis sich noch in den letzten Minuten sichert. Auf der Zielgeraden.
Ich habe immerhin kein Metalllineal, sondern einen Hightech-Hubschrauber mit einer Kamera. Also von daher.
Und der ist auch echt Hightech?
Ja, ich glaube, ich habe ihn schon kaputt gemacht.
Egal. Und zwar habe ich ihn leider nicht mehr im Kino gucken können, weil ich so ein geschäftiges Leben habe. Aber ich habe ihn mir dann schon vor Monaten auf Amazon als Double-Feature-Play-Super-Kombi-Pack bestellt. Mit Blu-ray und DVD drin. Und ich habe ihn vorgestern Abend mir angeguckt und war hellauf begeistert. Habt ihr eine Ahnung, was für ein Film das sein könnte?
Leider hast du mir ja schon verraten, was es ist.
Ja, dann darfst du nicht mehr mitraten.
Okay.
Das fliegende Auge?
Nein. 3D-Effekt. Toller 3D-Effekt. Soll besser sein als bei Avatar.
Ja gut, das wäre jetzt Avatar gewesen, was ich jetzt gesagt habe. Hätte.
Ich sag's einfach. Es geht um DreamWorks How to Train Your Dragon. Ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, ich glaube
Drachenzähmen leicht gemacht.
Genau. Und ich hatte hohe Erwartungen an den Film und war auch skeptisch, weil manchmal packen mich diese Animationsfilme gar nicht und manchmal finde ich sie total toll. Also ich fand zum Beispiel Ratatouille hat mich sehr bewegt und ich fand auch die ersten Hälften jeweils von Up und Wall-E ganz toll. Und How to Train Your Dragon hat mich sehr gut unterhalten. Ich finde, es hat die richtige Mischung aus einer interessanten Welt, lustigen Charakteren und einer schönen Geschichte, nämlich einem Wikingervolk, das gegen Drachen kämpft, die sie regelmäßig angreifen und so ein bisschen der Loser-Sohn des Oberdrachenbekämpfer-Häuptlings, der aber dünn ist wie ein Spargel und auf den alle so ein bisschen herabblicken, aber der eigentlich gerne auch ein Drachentöter wäre. Und irgendwann baut er so eine Art Geschoss, wo dann so Steine und Schnüre dran sind und schießt damit auf einen Drachen, von dem es keine Bilder gibt, keine Zeichnungen, weil er so schnell ist und immer nur in der Dunkelheit entlang fliegt und so elektrische Sachen verschießt, dass... Oh Mann... Das.
Ich bin's nicht.
Profi-Podcast.
Hey, dafür? Hallo? Hey, mit Philipp. Ich bin nicht ein Podcast an das Abnehmen.
Oh, der ist.
Ja, ich krieg mal Besuch. Von 3 Totemet 6 Uhr. Okay, perfekt. Ich tue es. Ja, kann, kein Problem.
Ich kann Holländisch nicht verstehen.
Ich bin begeistert.
Verdammt.
Verdammt. Ui, ui.
Da bin ich jetzt schon auf die Hörerreaktion gespannt.
Okay. Tut mir leid. Heute ist es authentisch. Wir machen das, gibt zumindest irgendeinen Anlass. Ist morgen 1. April oder so, dass wir das irgendwie durchboxen können als Absicht. Nein, wo war ich stehen geblieben? Und er schießt damit auf diesen...
Dass du gerade beim Podcast aufnehmen bist.
Das hast du verstanden.
Ich bin nicht.
Und auf jeden Fall läuft er dann eines Tages... Niemand glaubt ihm natürlich, dass er mit seinem Geschoss einen Drachen geragt hat, sagt man das? Getroffen hat. Jetzt bin ich zwischen Holländisch und Deutsch ein wenig verloren. Und auf jeden Fall... wandert er dann in den Bergen und Wäldern dieser, na, irisch-schottisch, obwohl Wikinger sind es, glaube ich, Landschaft, und dann sieht er so einen Krater und sieht da drin einen Drachen, der da nicht mehr rausfliegen kann, weil ihm hinten die Heckflügel irgendwie abgefallen sind. Und dann baut er selber einen Heckflügel und befreundet sich mit diesem Drachen und fliegt eben auch auf diesem Drachen. Und es bildet sich eine Freundschaft, und er merkt dann auf einmal, dass Drachen gar nicht so schlimm sind, wie einem immer weiß gemacht wird. Und da ist die große Frage, kann er, der all zwischen diesen beiden Welten steht, kann er es schaffen, seine Gefolgsleute und Genossen, Wikinger-Genossen zu überreden, mit den Drachen Frieden zu schließen, oder kann er das auch mit den Drachen? Und es ist wunderschön animiert, es ist eine tolle Welt, so eine richtig schöne Fantasy-Welt mit schönen, dichten, bewachsenen Wäldern und fantasievollen Drachen, aber eben auch lustig und tollen Flugsequenzen. Und ich habe auch mich beim Anschauen der Blu-ray ein bisschen geärgert, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Habt ihr den schon gesehen?
Nee, aber den schaue ich mal auf alle Fälle an. Also ich stehe ja sowieso auf Animationsfilme, wobei ich auch das gleiche Problem wie du habe. Also mit manchen werde ich einfach nicht warm.
Ja, also ich wollte ihn auch noch gerne gucken, aber da gab es noch so einen Film mit Eulen, den ich auch noch gerne gucken möchte.
Okay. Ich habe übrigens auch Toy Story 3 geguckt.
Ja, und?
Das war jetzt so ein Film, den ich war mit Toy Story nie warm
geworden.
Es tut mir leid, ich war da in den ersten beiden im Kino drin, aber so gefesselt wie ein Ratatouille oder so haben sie mich nie. Und dann habe ich eben gehört, dieser Teil ist mit Abstand der beste. Und ich muss auch zugeben, dass er sehr gut animiert war, dass die Bösen, wie Carsten auch sagt, also dass die richtig böse sind. Boah, aber dass trotzdem... es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich während eines Filmes anfange, meinen Laptop aufzuklappen und zu denken, ich guck mal kurz, ob ich eine Mail habe. Und es ist ein noch schlechteres Zeichen, wenn ich dann praktisch 2/3 nur noch auf meinen Laptop-Bildschirm gucke und 1/3 der verbleibenden Zeit dem Fernseher widme. Und so ist es bei Toy Story passiert. Ich wollte mir den aber sowieso noch mal mit meiner Frau angucken. Aber mein erstes Urteil ist, dass es einfach nicht meine Welt ist. Und dass ich auch, selbst mit dem Bösen, ich fand die Welt und die Geschichte und alles in How to Train Your Dragon irgendwie homogener, angenehmer, interessanter, spannender. Ich finde Spielzeug auch so doof, weil ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung.
Du hast doch Kinder, oder?
Ja, ich muss den Scheiß. Jeden Abend aufräumen. Aber nee, damit hat es nichts zu tun. Ich fand schon immer auch früher, hätte ich mir lieber, ich fand zum Beispiel den ersten Shrek um Welten besser, weil einfach die Welt, so, ich finde es schon so doof, dass es dann eigentlich Spielzeug ist, was lebt, anstatt irgendwelche dann meinetwegen total abstrusen Fantasy-Figuren, die leben. Und ich habe es leider, auch wenn ich Carsten dich enttäuschen muss, war ich nicht so gefesselt. Obwohl ich sagen muss, dass die Animation und auch die Action-Szenen wirklich gut gemacht waren und spannend gemacht waren. Ich frage mich nur, ob ich, wenn ich eine Tochter hätte oder sowas, die 6 wäre und ich würde mit der ins Kino gehen, ob das nicht viel zu viel für die wäre.
Ist ziemlich hart, da gebe ich dir recht.
Ja, aber also ich fand ihn auf alle Fälle auch gut, Carsten. Also mir hat er auch tierisch gefallen.
Okay. Wollen wir es hierbei belassen, Jungs?
Oh, ich hätte so einen schönen Übergang gehabt, aber egal.
Dann hau du noch einen Film und dann call we it a rap, bevor wir uns noch weiter in den Graben buddeln.
Okay, dann mache ich das. Nach so einer Ansage ist es schwer, das Publikum zu gewinnen. Aber der Übergang war halt deshalb so toll, weil in Drachenzähmen leicht gemacht wird der Hauptdarsteller, der, glaube ich, Hiccup heißt, richtig?
Genau. Mhm.
Gesprochen von einer Person, die Jay Baruchel oder
ja, zu Deutsch den hast bestimmt du ja mal
Baruchel heißt.
Den hast du dir mal vorgestellt mit dem Film
Zu scharf, um wahr zu sein.
She's out of your league, genau.
Korrekt. Und mit dem habe ich nämlich noch einen anderen Film gesehen. Und ich muss sagen, er hat es geschafft, mir diesen gesamten Film zu versauen.
Echt?
Ja, und zwar ist es The Sorcerer's Apprentice oder auch zu Deutsch Das Duell der Magier. Das Duell der Magier ist an sich schon kein super Film, muss ich dazu mal sagen. Er hat unglaublich viele Spezialeffekte, ist ein großes Disney-Ereignis gewesen. Und wie in jedem großen Disney-Ereignis spielt halt auch wieder Nicolas Cage mit. Nicolas Cage, den kann man, glaube ich, problemlos für so ziemlich jeden Film unterschreiben lassen. Der hat, glaube ich, von 365 Tagen im Jahr 360 Tage Drehtag oder von allen Tagen in der Woche mit G und Mittwoch. Tolle Witze, ne? Ich habe richtig ausgegraben. Ja, und Sorcerer's Apprentice spielt halt mit, es wird halt eine Hintergrundstory aufgebaut, die mehr oder weniger egal ist. Es geht um Merlin und einer bösen Hexe und die wieder auf die normale Erde will und in einem Krug gefangen ist und dieser Krug wird bewacht von einem anderen unglaublich fähigen Magier und da sind immer weitere Bösewichte um diesen Krug herumgepackt worden und ich will da auch gar nicht zu viel erzählen, denn die Story versteht man sofort und generell geht es um halt mehrere Magier, die mit sehr viel Spezialeffekten gegenseitig kämpfen. Die können halt große Drachen erscheinen lassen und metallerne Greifvögel und alles. Aber was den Film halt so richtig kaputt macht, ist halt Jay Baruchel. Denn Jay Baruchel schafft es die ganze Zeit total irgendwie nervig und awkward und irgendwie völlig unpassend in dem Film. Man muss sich das irgendwie vorstellen wie Herr der Ringe. Ja, alle geben sich größte Mühe. Gandalf wird absolut authentisch verkörpert und mittendrin ist Steve Urkel. So, das beschreibt, glaube ich, ziemlich gut das Duell der Magier. Und somit ist der Film leider sehr, sehr schlecht, obwohl eigentlich viel daran stimmt. Ja, ich glaube, ihr
werdet. Wie fandest du denn damals
She's Out of My League oder Your League?
Ja, genau.
Ja, der war zwar ganz nett, aber er war halt unglaublich kostengünstig und Jay Baruchel halt.
Ich finde ihn gar nicht so schlimm. Du hast damals gesagt, du kanntest den Schauspieler nicht. Wie hatte er dir denn in Tropic Thunder gefallen dann?
Also ich habe zwar Tropic Thunder gesehen, aber ich weiß echt nicht mehr, welche Rolle der da hatte.
Er war halt einer von den fünf Jungs, die im Dschungel sich verlaufen hatten. Aber ich muss sagen, dass er mir eigentlich in She's Out of My League trotz niedrigster Erwartungen ganz gut gefallen hat. Also ich habe es... Ich fand den Film zwar total doof, aber ich habe ihn doch irgendwie als seichte Unterhaltung genießen können und fand ihn eigentlich noch den besten Schauspieler, auch wenn er immer ein bisschen komisch nuschelt. Und es kann natürlich sein, dass er einfach nichts anderes drauf hat, als den unsicheren Nerd zu spielen. Zumindest entnehme ich das deiner Zusammenfassung von The Sorcerer's Apprentice.
Ja, glaube ich auch, aber vielleicht ist mir gerade das besonders aufgefallen. Das mag natürlich auch sein.
Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Es tut uns leid. Und ich finde, Danny Trejo wirkt ziemlich gut in kurzen zum Abschluss. Tschüss und danke auch an euch. Das wäre jetzt der Moment, wo ihr Tschüss sagen müsstet auch gewesen.
Ich will dazu nichts mehr sagen.
Okay. Tschüss.
Ciao.
So.